ein Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Tödliches Spiel. Es gibt Momente, in denen die Stille so dicht ist, dass man sie förmlich greifen kann. In diesem prächtigen Turniersaal im Dresdner Kulturpalast war die Konzentration fast greifbar. Hunderte von Zuschauern verfolgten gebannt die entscheidende Partie zwischen dem russischen Großmeister Viktor Petrov und dem schwedischen Nachwuchstalent Magnus Andersson. Nur das gelegentliche Klicken der Schachuhren durchbrach die angespannte Atmosphäre. Ich war nicht als Zuschauer hier. Hauptkommissar Weber hatte mich aus Köln nach Dresden gerufen, nachdem Viktor Petrov, einer der größten Strategen des Schachsports, während eines internationalen Turniers unter mysteriösen Umständen zusammengebrochen und gestorben war. Meine Expertise bei komplexen Fällen hatte sich offenbar herumgesprochen. Der Turniersaal war ein beeindruckender Raum mit hohen Decken und eleganter Ausstattung. In der Mitte stand noch immer das Schachbrett, an dem Petrov seine letzte Partie gespielt hatte. Die Figuren standen unberührt in einer komplexen Mittelspielposition. Ein eingefrorener Moment, der niemals zu Ende gespielt werden würde. Er war ein Genie, ein Stratege von unvergleichlichem Format, erklärte mir Professor Hans Müller, der Turnierleiter und renommierter Schachhistoriker, während er mich durch den Saal führte. Seine Stimme zitterte leicht. Sein Tod ist ein unermesslicher Verlust für die Schachwelt. Dr. Hoffmann, der Gerichtsmediziner, hatte bereits erste Untersuchungen durchgeführt. Vergiftung, sagte er knapp, als wir uns über die Laborergebnisse beugten. Ein seltenes Pflanzengift, das innerhalb von Minuten zum Tod führen kann. Es wurde in seinem Tee gefunden. Woher stammt dieses Gift? Srenia, fragte ich. Es kommt von einer exotischen Pflanze, die hauptsächlich in botanischen Gärten zu finden ist. Nicht gerade etwas, das man im Supermarkt kaufen kann. Ich begann mit der Befragung der Anwesenden. Zuerst sprach ich mit Dr. Elena Schneider, einer deutschen Schachmeisterin und Petrovs Hauptrivalin. Sie trug ein schlichtes schwarzes Kostüm und wirkte gefasst, fast zu gefasst für jemanden, der gerade einen Kollegen verloren hatte.
Petrov war ein brillanter Spieler,
sagte sie, während sie nervös mit ihrem Schachfigurenanhänger spielte.
Aber er war auch bekannt für seine psychologischen Spielchen abseits des Bretts.
Was meinen Sie damit? Srenia, hakte ich nach. Er studierte seine Gegner, nicht nur ihr Spiel, sondern auch ihre Persönlichkeit, ihre Schwächen. Er wusste genau, wie er jeden Einzelnen destabilisieren konnte. Ein kurzes, bitteres Lächeln huschte über ihr Gesicht. Manche nannten es Strategie, andere psychologische Kriegsführung. In Petrovs Hotelzimmer fand ich Bestätigung für Schneiders Aussage. Notizbücher voller Analysen, nicht nur von Schachpartien, sondern von Menschen. Er hatte systematisch die Schwächen seiner Gegner katalogisiert und Strategien entwickelt, um sie mental zu brechen. Besonders ausführlich waren die Notizen über Dr. Elena Schneider und Magnus Andersson. Der junge Schwede Andersson war mein nächster Gesprächspartner. Mit seinen 26 Jahren galt er als aufsteigender Stern am Schachhimmel. Er empfing mich in der Hotellobby, gekleidet in einen teuren Anzug, der ihm eine Reife verlieh, die nicht zu seinem jugendlichen Gesicht passte. Im Schach geht es um Überleben, sagte er mit einem Achselzucken, als ich ihn nach seiner Beziehung zu Petrov fragte. Nur der Stärkste setzt sich durch. Petrov wusste das besser als jeder andere. Seine Augen blieben kalt, während er sprach. Keine Trauer, keine Erschütterung, über den plötzlichen Tod eines Kollegen. Nur eine nüchterne Akzeptanz, die mich beunruhigte. Die Untersuchung der Turnierabläufe ergab, dass viele Personen Zugang zu Petrovs Getränken gehabt hatten. Die Spieler teilten sich einen gemeinsamen Bereich für Erfrischungen und die Tassen wurden von Turnierhelfern bereitgestellt. Die Überwachungskameras zeigten keine eindeutigen Hinweise auf eine Manipulation von Petrovs Tee. Am Nachmittag traf Irina Petrov ein, die Witwe des Opfers. Eine elegante Frau, Anfang 40, mit scharfen Gesichtszügen und wachsamen Augen. Sie hatte als Managerin ihres Mannes fungiert und kannte die Schachwelt genau. Viktor hatte viele Feinde, sagte sie, während sie in meinem Büro im Polizeipräsidium saß. Ihre Stimme war ruhig, kontrolliert, aber ich spürte die Anspannung dahinter. Er war ein Genie, aber er konnte rücksichtslos sein. Er hat viele Konkurrenten gedemütigt, nicht nur am Brett. Hat er ihnen gegenüber jemals Befürchtungen geäußert? Drohungen erwähnt? Sie schüttelte den Kopf. Viktor teilte solche Sorgen nicht. Er glaubte, Schwäche zeigen sei der erste Schritt zur Niederlage. Bei einer gründlicheren Durchsuchung von Petrovs Hotelzimmer entdeckte ich mehrere anonyme Drohbriefe, versteckt in einem Geheimfach seines Koffers. Deine Spiele enden bald und die Wahrheit wird ans Licht kommen, waren einige der beunruhigenden Botschaften. Als ich Irina damit konfrontierte, zeigte sie sich überrascht. Oder tat zumindest so. Am Abend suchte mich David Chen auf, ein chinesischer Großmeister und angeblich enger Freund Petrovs. Er war ein schlanker Mann, mit einer ruhigen Ausstrahlung, doch seine Hände zitterten leicht, als er mir gegenüber saß. Viktor hatte in letzter Zeit Angst, gestand er. Er sagte, jemand würde ihn beobachten, ihm nachstellen. Ich dachte, es sei der Turnierstress. Chen erklärte, dass er und Petrov Trainingspartner gewesen waren und sich vor dem Turnier intensiv vorbereitet hatten. Wie lange kannten Sie Petrov schon? Srenje, fragte ich. Fast 10 Jahre. Wir trafen uns bei einem Turnier in Peking und verstanden uns sofort. Viktor war kompliziert, aber ein brillanter Geist. Von Professor Müller erfuhr ich von einem Skandal in Petrovs Vergangenheit. Vor 5 Jahren wurde er beschuldigt, bei einem Turnier in Moskau betrogen zu haben, indem er elektronische Hilfe nutzte. Der Fall wurde nie bewiesen, aber der Verdacht blieb an ihm haften. Es gab auch Gerüchte, fügte Müller widerwillig hinzu, dass Petrov Informationen über andere Spieler sammelte, um sie unter Druck zu setzen. Aber das waren nur Gerüchte, verstehen Sie? Die Auswertung der Überwachungskameras zeigte verdächtige Bewegungen am Getränketisch kurz vor Petrovs letzter Partie. Eine Person in Turnierkleidung hielt sich auffällig lange in der Nähe der Teetassen auf, das Gesicht war jedoch nicht erkennbar. Am nächsten Morgen erhielt Dr. Elena Schneider eine anonyme Drohung. Du bist die Nächste. Ich ordnete sofortigen Personenschutz für sie an und intensivierte die Ermittlungen. Der Fall wurde komplexer, die Bedrohung akuter. Das Turnier lief auf Drängen der Sponsoren und mit Zustimmung der meisten Teilnehmer weiter, wenn auch in gedämpfter Atmosphäre. Ich nutzte die Gelegenheit, die Spieler zu beobachten. Die Anspannung war greifbar. Jeder beäugte jeden mit Misstrauen. Bei einer erneuten Befragung konfrontierte ich Magnus Andersson mit den Überwachungsaufnahmen. Der junge Schwede reagierte aggressiv. Ich gewinne meine Kämpfe am Brett, nicht durch feige Anschläge, behauptete er und stand abrupt auf. Petrov war ein Manipulator, aber ich hatte keinen Grund, ihn zu töten. Ich war dabei, ihn zu schlagen. Fair und quadratisch. Meine Recherchen zu Petrovs Vergangenheit förderten weitere beunruhigende Details zutage. Der Großmeister hatte offenbar systematisch kompromittierendes Material über Konkurrenten gesammelt. In einigen Fällen gab es Hinweise auf Erpressung, um Partien zu seinen Gunsten zu beeinflussen. David Chen wurde bei den Befragungen zunehmend nervös und verstrickte sich in Widersprüche. Er behauptete, am Abend vor Petrovs Tod mit ihm zu Abend gegessen zu haben, doch die Hotelaufzeichnungen zeigten, dass Petrov allein in seinem Zimmer speiste. »Ich muss mich im Datum geirrt haben«, erklärte Chen hastig, als ich ihn damit konfrontierte. Seine Augen huschten unruhig durch den Raum, suchten einen Fluchtweg, den es nicht gab. Auch Irina Petrov verhielt sich verdächtig. Ein aufmerksamer Hotelpage informierte mich, dass sie versucht hatte, bestimmte Dokumente aus dem Zimmer ihres Mannes zu entfernen, bevor die Polizei eintraf. Als ich sie damit konfrontierte, brach ihre kontrollierte Fassade. »Ich wusste von seinen Methoden«, gestand sie. Viktor glaubte, im Schach wie im Leben sei jedes Mittel erlaubt, um zu gewinnen. Er sammelte Informationen, nutzte Schwächen aus. Ich fürchtete, nach seinem Tod selbst in Verdacht zu geraten. Professor Müller, der die Ermittlungen bisher unterstützt hatte, erhielt anonyme Drohungen: »Halt dich raus oder du bist der Nächste.« Trotz der Einschüchterungsversuche blieb er kooperativ. »Die Schachwelt hat eine dunkle Seite«, erklärte er mir bei einem späten Gespräch in seinem Büro. »Hinter der intellektuellen Fassade lauern Eifersucht, Neid und manchmal blanker Hass. Petrov hat diese Dynamik perfekt verstanden und für sich genutzt. Ein entscheidender Durchbruch kam, als ich herausfand, dass das verwendete Gift aus dem Botanischen Garten der Technischen Universität Dresden stammen könnte. Bei der Überprüfung der Besucherlisten der letzten Wochen stieß ich auf einen bekannten Namen, David Chen. Der chinesische Großmeister hatte den Garten mehrfach besucht, angeblich aus botanischem Interesse. Bei der Durchsuchung von Petrovs Laptop entdeckte ich verschlüsselte Dateien mit Beweisen für Erpressungsversuche. Mit Hilfe der IT-Spezialisten konnten wir sie entschlüsseln. Was wir fanden, war erschreckend. Petrov hatte systematisch Material gegen mehrere Schachspieler gesammelt, darunter auch gegen David Chen. Die Erpressung betraf nicht nur Betrug im Schach, sondern auch persönliche Vergehen und politisch heikle Informationen. Im Fall von Chen ging es um dessen politische Aktivitäten in China vor seiner Schachkarriere. Informationen, die, wenn sie an die chinesischen Behörden gelangt wären, nicht nur seine Karriere zerstört, sondern seine in China lebende Familie in ernste Gefahr gebracht hätten. Als ich Chen mit diesen Erkenntnissen konfrontieren wollte, war er aus seinem Hotel verschwunden. Eine sofortige Fahndung wurde eingeleitet. Gleichzeitig wurde ein zweiter Anschlag verübt. Dr. Elena Schneider fand in ihrer Hotellobby eine vergiftete Praline mit ihrem Namen. Glücklicherweise war sie misstrauisch geworden und kostete nicht davon. Das Bild wurde nun klar. Petrov war selbst ein Erpresser, der seine Position und sein Wissen missbrauchte, um andere Spieler zu manipulieren. David Chen, sein vermeintlicher Freund, war eines seiner Opfer und hatte offenbar beschlossen, dem ein Ende zu setzen. Am Abend erhielt ich einen Hinweis, dass Chen am Elbufer gesehen wurde. Weber und ich machten uns sofort auf den Weg. Die Winterluft war schneidend kalt, der Himmel klar und mit Sternen übersät. Unser Atem bildete kleine Wolken, während wir durch die verschneiten Gassen der Dresdner Altstadt eilten. Wir entdeckten Chen auf der Augustusbrücke, den Blick starr auf die dunklen Wasser der Elbe gerichtet. Als er uns bemerkte, floh er in Richtung Altstadt. Die Verfolgungsjagd führte uns durch enge, kopfsteingepflasterte Gassen, vorbei an barocken Fassaden, die im Mondlicht gespenstisch schimmerten. Schließlich stellte ich ihn in einer schmalen Gasse nahe der Frauenkirche. Chen, in die Enge getrieben, sank auf die Knie. Der Schnee um ihn herum glitzerte wie Diamanten. »Er hat meine Familie bedroht«, erklärte er mit gebrochener Stimme. Petrov hatte Informationen über meine politischen Aktivitäten in China. wenn diese an die Behörden gelangt wären? Er schluckte schwer. Ich bin nicht der Einzige, den er erpresste. Er hat systematisch Schwächen ausgenutzt, Karrieren zerstört. Jemand musste ihn stoppen. Chen beschrieb, wie er das Gift aus dem botanischen Garten extrahierte und in Petrovs Tee mischte, als dieser kurz abgelenkt war. Ich wollte nur meine Familie schützen, wiederholte er immer wieder, während ich ihm die Handschellen anlegte. In seinen Augen sah ich keine Reue, nur eine tiefe, erschöpfte Erleichterung. Die Untersuchung von Petrovs Unterlagen deckte ein umfangreiches Erpressungsnetzwerk auf. Mehrere Schachspieler waren seine Opfer, darunter auch Doktor Elena Schneider, die er mit gefälschten Beweisen für angeblichen Betrug unter Druck setzte. Die zweite Vergiftungsdrohung gegen sie stammte ebenfalls von Chen, der befürchtete, sie könnte von Petrovs Machenschaften gewusst haben. Magnus Andersson gewann schließlich das Turnier, doch sein Triumph stand unter dem Schatten der Ereignisse. In einem privaten Gespräch gestand er mir, dass auch er von Petrov erpresst wurde. Er hatte Fotos von mir mit Drogen, sagte der junge Schwede leise. Nichts Ernstes, eine dumme Jugendsünde. Aber es hätte meine Karriere ruinieren können. Ich hatte nicht den Mut, mich zu wehren, wie Chen. Irina Petrov war erschüttert von den Enthüllungen über ihren Mann. Ich wusste, dass er hart sein konnte, aber nicht, dass er so weit gegangen ist, sagte sie bei ihrer letzten Befragung. Die stolze Frau wirkte plötzlich gealtert, die scharfen Konturen ihres Gesichts von Trauer gezeichnet. Sie entschied sich, einen Teil von Petrovs beträchtlichem Vermögen für einen Fonds zu spenden, der ethisches Verhalten im Schachsport fördern sollte. Professor Müller, durch die Ereignisse tief erschüttert, kündigte Reformen bei der Turniersicherheit an. Schach ist ein Spiel des Geistes, der Strategie und der Ehre, erklärte er bei einer Pressekonferenz. Was Petrov getan hat, hat diesen Sport beschmutzt. Wir müssen dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert. Auf dem Rückflug nach Köln betrachtete ich durch das Flugzeugfenster die Wolkenlandschaft unter mir. Der Fall hatte mir die dunklen Abgründe gezeigt, die sich hinter der intellektuellen Fassade des Schachsports verbergen können. Wie auf dem Schachbrett hatte jeder Zug Konsequenzen. Jede Entscheidung konnte über Sieg oder Niederlage entscheiden. Doch im Gegensatz zum Spiel waren die Konsequenzen im echten Leben oft irreversibel. Chen würde für seinen Mord büßen müssen, doch ich konnte nicht umhin, eine gewisse Sympathie für ihn zu empfinden. Er war in eine ausweglose Situation geraten, in der jede Option schlecht war. Er hatte sich für den Schutz seiner Familie entschieden, auf Kosten seiner Freiheit und seiner Seele. Petrov hatte sein Leben dem Schach gewidmet, einem Spiel, in dem es darum geht, den Gegner in eine Position zu bringen, aus der es keinen Ausweg mehr gibt. Schachmatt. Am Ende hatte er dieses Prinzip auf sein eigenes Leben übertragen und war daran zerbrochen. Er hatte Menschen wie Figuren behandelt, die man opfern kann, um zu gewinnen. Doch im echten Leben funktioniert diese Strategie nicht auf Dauer. Als das Flugzeug durch die Wolkendecke sank und die Lichter von Köln sichtbar wurden, dachte ich an die letzte Schachposition auf Petrovs Brett, eingefroren, in der Zeit, niemals zu Ende gespielt. Manchmal gibt es im Leben wie im Schach Partien, die keinen Sieger kennen, nur Verlierer.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.